möchte mit euch mal ein Wort beleuchten, und zwar das große Wort Verantwortung. Die Definition von Verantwortung habe ich mal hier. Ich hoffe, es kommt. Ich kann es ja mal vorlesen. Da kannst du es ja noch nachbringen. Und zwar, so ist Verantwortung definiert. Verantwortung ist vorrangig die Fähigkeit, das eigene Können und die möglichen Folgen von Entscheidungen einzuschätzen und so zu handeln, dass die erwarteten Ziele mit größerer Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Häufig ist damit das Bewusstsein verbunden, im Falle des Scheiterns Schuld und Scham zu tragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich spielt sich Verantwortung ein bisschen so wider in der Gesellschaft, muss ich sagen, aktuell, wie dieses Bild. Ja, etwas funktioniert. Ja, die Verantwortung ist auf der einen Seite und alle laufen vor der Verantwortung davon. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, also mir geht es zumindest in gewissen Teilen so. Und mit manchen Berufsgruppen hat man gerade diese Verantwortungslosigkeit oftmals automatisch vor Augen, oder man denkt eher negativ über solche Berufsgruppen, sagen wir mal. Das war das Erste. Man mit Anzug, in dem Fall Manager oder ja vor allem Topmanager, da denkt man oftmals, ja, das Handeln, gerade wie wir es gerade gelesen haben, was Verantwortung bedeutet, dass man auch im Falle des Scheiterns die Schuld und die Scham trägt, geht oftmals, wenn man daran denkt, was dann passiert, wenn irgendwas aufkommt, geht eher ein wenig verloren. Ich habe hier mal zwei Stück rausgesucht, was mal Schlagzeilen waren. Das ist jetzt nicht ganz aktuell, aber was in Deutschland so in den letzten Jahren vielleicht, also nach 2000 auf jeden Fall, mal aufkam. Und zwar zum Beispiel, ich lese mal vor, im Zuge der Schmiergeldaffäre trat Klaus Kleinfeld 2007 von seiner Stelle als Vorstandsvorsitzender zurück. Neben seiner Abfindung erhielt er bereits 6 Wochen später eine neue Stelle bei Alcoa, wo ihm wiederum ein Umzugsgeld von knapp 800.000 Euro und ein Antrittsgeld von 6,1 Millionen Euro zugestanden wurde. Er hat eine Abfindung damals bekommen bei Siemens von 5,7 Millionen. Kann man sagen, ja, das ist, ja, was soll ich sagen, das ist schon sehr schamhaft. Ein weiteres war, und zwar bei der Deutsche Post AG damals, einer der umstrittenen Industriekapitäne der letzten Jahre stand wegen Steuerhinterziehung im Rahmen der Liechtenstein-Ermittlung im Zentrum des Medieninteresses und wurde schlussendlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Seine Abfindung erhielt er nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen im Jahre 2008, und zwar in Höhe von gerade mal 20 Millionen Euro. Also ich finde, nicht ohne Grund hat man dann doch, ein relativ negatives Bild von solchen Personen oder von solchen Berufsgruppen, aufgrund dessen, dass ja oft, dadurch, dass sie oftmals dann doch Fehler machen, dadurch anscheinsmäßig ja doch dann auch, noch sofort. Belohnt wäre, genau. Ein weiteres ist, also das sind alles Klischees, würde ich mal sagen, aber ja, oftmals steckt ja auch ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Das Haus kennt jeder. Der Reichstag, Bundestag, da denkt man auch oftmals so. Politiker sind ja eigentlich für das, in Verantwortung für das Volk, für die Bürgerinnen und Bürger gewählt, um ihnen zum Besten zu dienen. Und oftmals hat man halt leider doch das Gefühl, dass sie eben das leider nicht tun, sondern eher sich entweder sich selbst bereichern oder halt eben entweder gar nichts tun oder für subjektiver oder objektiver Wahrnehmung, je nachdem auch manchmal, dann doch eher das Falsche tun. Des Weiteren gibt es dann auch noch diese Berufsgruppe der Spekulanten und oder Trader, wie es heutzutage heißt, und auch Banken, die ja an der Börse groß handeln und eigentlich nur danach schauen, großen Profit zu machen. Und das egal wie, wenn man überlegt, ja, aufgrund dessen, dass Nahrungsmittel an der Börse gehandelt werden und dadurch großes Leid auch verursacht werden, gerade in armen Ländern, ist es schon erschreckend. Und auch die Finanzkrise 2008 hat ja schon gezeigt, wie korrupt und wie hemmungslos manche Banken auch agieren. Und aufgrund dieser Rücksichtslosigkeit und Geldgier, ja, viele Menschen darunter leiden müssen. Und wie gesagt, ja, geht es mir halt auch oftmals so, gerade im Privaten oder auch im Beruflichen, dass ja gerade das Thema Verantwortung doch bei vielen eher zur Flucht, die muss man klären auf dem Bild, führt. Allein wenn man die Vereine guckt, wie viel Verantwortung oder Leute noch da sind, die Verantwortung tragen, das ist noch die Anzahl an sich nimmt immer mehr ab und auch die Verantwortung tragen, dann eigentlich oftmals auch alleine dastehen. Und auch im Beruflichen geht es mir zumindest so, dass es immer mehr so Überhand nimmt, finde ich fast schon, dass viele Leute die Verantwortung gar nicht mehr tragen wollen. Die Verantwortung, die sie eigentlich von Berufs wegen haben sollten und sie dann doch auch nicht wahrnehmen. Und da finde ich das Interessante, dass doch auch gerade viele Christen dann bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich so persönlich für mich wahrnehmen müssen. Ich denke, manche von euch können das auch selber bestätigen, dass es doch auch so ist. Wenn man auch hier in unserem Kreis herumguckt, sind doch auch manche so langsam in diese Richtung gekommen, dass sie immer mehr Verantwortung bekommen haben. Wenn ich jetzt so an unseren ältesten Bruder denke, gell, Vater, da ist es auch so, der wurde auch immer mehr Verantwortung aufgetreten. Also er hat ja ganz normal als Konstrukteur angefangen und ist immer weiter aufgestiegen zum Teamleiter, Abteilungsleiter und so weiter. Und das ist schon interessant und bemerkenswert. Andererseits wird Verantwortung auch ein gewisses, ein gewisses Risiko. Nicht auf den, dass man auch scheitern kann, sondern auch ein anderes Risiko. Mir ist das leider und leid, weil ich meine, das ist ein Zitat von C.S. Lewis, beziehungsweise der hat es gemacht gehabt, und zwar meine ich, steht es im Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel. Ich habe das nur ein bisschen jetzt im Hirn zusammengefunden, weil ich genau das Zitat oder diese Sache, die er da erzählt, nicht mehr hundertprozentig weiß, aber das, was ich noch weiß, ist, und zwar ruft der Teufel seine Unterteufel zusammen und fragt sie, ja, wie können wir die Christen denn von ihrem Glauben abbringen oder generell die Menschen überhaupt davon abzuhalten, zum Glauben zu kommen. Der erste Unterteufel sagt ja, na komm, wir sagen denen, dass es Gott nicht gibt. Ob das funktioniert? Eher wohl nicht. Dann kam der nächste Unterteufel und hat gesagt, naja, komm, wir lassen, gebe denen so viel Reichtum, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass da noch ein Gott sein könnte, sondern dass sie selber ja quasi wie Götter leben können. Dann kam ein Dritter und der hat dann gesagt gehabt, ja, lass uns doch den Christen oder den Menschen einfach Ablenkung geben. Ablenkung, damit sie gar darüber nachdenken können, ob ein Gott da ist und gar auf die Idee kommen, ja, mit Gott in Kontakt zu kommen, mit ihm zu reden und ihren Alltag mit Gott zu leben. Und das, da steckt schon ein bisschen was Wahres drin. Auch Verantwortung bringt auch mit sich, dass, ja, dass man gebunden ist, auch im Denken und mehr abgelenkt wird, um mit Gott unbedingt oder mit Gott auch in Kontakt zu kommen. Auch und das muss ja nicht bloß aufs Berufliche hinbezogen sein, sondern auch viele andere Dinge, Hobbys und andere Sachen können einen schon dazu bringen, Gott ein bisschen mehr im Alltag zu vergessen. Was er jetzt nicht in dem Sinne, also Hobbys und so, verstehe ich mich nicht falsch, das ist ja nichts Negatives, ich bin ja selber nicht besser. Also, aber ich merke das auch immer mehr, umso mehr man macht und sich auch einspannen lässt, dass gewisse Dinge einfach auch unter den Tisch fallen. Gerade stille Zeiten und auch das Reden mit Gott oftmals ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich weiß nicht, für euch geht es vielleicht auch anders, mir geht es zumindest so. Und ich habe jetzt für euch noch zwei Zitate mitgebracht von zwei Persönlichkeiten zu dem Thema Verantwortung. Wo man auch ein bisschen drüber nachdenken kann. Ich selber kannte nicht wirklich, das war wohl ein Schauspieler im 17. Jahrhundert, Molière, der hat gesagt, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Und ein weiterer, den wir alle kennen und der auch ein gutes Zitat gebracht hat, ist der Dietrich Bonhoeffer. Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die richtige Haltung. Mal so zum Nachdenken. Und was ich auch noch gefunden habe zum Thema Verantwortung, was mir jetzt ja bei der Vorbereitung wieder gekommen ist, und zwar dieses hier. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinigten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Haben wir auch so, wir haben ja, da ist mal wieder geredet gehabt, wir haben ja vor Corona, das war ja direkt vor Corona, die Grundgesetzausstellung hier drin gehabt. Und genau, dieser erste Satz im Grundgesetz ist doch, finde ich, sehr beeindruckend. Genau, Verantwortung. Das ist ein Wort von dem Predigtthema von heute. Und zwar, das Predigtthema lautet, Leben in Verantwortung vor Gott. Und da dürfen wir definitiv gespannt sein, was uns der Martin da weitergeht.
Leben in Verantwortung vor Gott. Bei aller Verantwortung, die wir tragen im Alltag, für die Familie, für die Kinder, für den Beruf, letztendlich müssen wir uns eines Tages vor Gott verantworten, für das, wie wir gelebt haben. Als Predigtext ist heute vorgegeben, Hebräer 12, darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung, denn die lahmgewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, ein Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst, wie es ihm später ging, als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen. So sah er sich auch unter Tränen darum mühte. Dieser Text ist eine Ermahnung an die Gemeinde. Ermahnung. Wie gehen wir damit um, wenn ein Mahnbrief kommt? Das heißt ja eigentlich, irgendwas ist schiefgelaufen, ich habe irgendwas vergessen, eine Rechnung zu zahlen. Und dann werde ich ermahnt, das Versäumnis nachzuholen. Oder in der Kindererziehung ist manchmal nötig, dass wir die Kinder ermahnen, wenn sie Blödsinn machen. Es kann auch peinlich sein, wenn ich erkenne, ich habe einen Fehler gemacht und muss den Fehler eingestehen. Aber das sind Dinge, die menschlich sind, weil wir Fehler machen. Auch Jesus in der Offenbarung muss eine der Gemeinden ermahnen. Die Gemeinde in der Laodicea. Sie wurde lau. Da hat das Glaubensfeuer gefehlt. Ich weiß, was du lebst und was du tust. Jesus sagt, ich weiß, dass du noch lebendig bist und ich sehe auch, was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Also dieses so dahin gleiten im Glaube, lau geworden, den Glaube nicht mehr ernst zu nehmen. Und dann sagt er weiter, weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Etwas, das nicht schmeckt, das bitter schmeckt, gucken wir wieder aus. Und so ist es, was Jesus hier meint. Wenn du lau bist, dann wirst du irgendwann untergehen. Müde werden in der Arbeit, in der Verantwortung, weil es zu viel wird, weil es nicht mehr leistbar ist. Vielleicht bekommt uns das auch noch in der Zeit, wo wir keinen Pastor haben. Alles wird zu viel, wir müssen viel mehr leisten, selber machen. Machen wir doch einfach mal Pause. Aber ist das das Richtige? Ich habe da dran denken müssen, welche Predigt vom Rainer. Der eine von denen, der sein Funde anvertraut bekommen hat, der es vergraben hat, der Pause gemacht hat, ging am Ende eher leer aus. Ja, es kann manchmal schwierig werden in Situationen, in denen wir stehen, wie es hier steht, zitternde Knie, Angst ist plötzlich da, schaffe ich das, mir fehlt die Kraft. Mir fehlt vielleicht auch die Lust, mir fehlt das Wollen. Und dann kommt noch die Lahmheit dazu, dass ich lahm werde. Lahm Ein Glied des Lamisch kann ich nicht mehr benutzen. Es ist nutzlos, nicht mehr funktionsfähig. Und hier heißt es, passt auf, wenn dann Lahmheit auftritt, dass es nicht auch noch ausgerenkt wird, dann ist es ganz vorbei. Muskeln müssen trainiert werden, Gelenke müssen trainiert werden, damit sie nicht lahm und steif werden. Wir müssen dranbleiben im Training und brauchbar bleiben. Und dann heißt es weiter, in die richtige Richtung, und zwar entschlossen in die richtige Richtung gehen. Es ist die Frage, was ist die richtige Richtung? Wissen, auf was es ankommt. Wir haben den Auftrag von Jesus, hier in unserer Lebzeit, in unserer Gegend, in unserer Umgebung, das Evangelium zu verkündigen. Jesus weiterzusagen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist unser Auftrag. Die Richtung gibt uns Gott vor. Wir müssen nicht alles selber machen. Wir müssen auf den Hirten hören, der vorausgeht, der für uns sorgt, der uns umgibt. Dazu brauchen wir das Gebet, das gemeinsame Gebet, das hörende Gebet, dass wir nicht einfach das Gott immer in den Kopf werfen, was uns gerade bewegt und was wir denken, was richtig ist, sondern auch darauf hören, was Gott will, dass er antworten kann. Frieden mit jedermann steht drin im Text. Frieden halten mit jedermann. Untereinander, in der Gemeinde sowieso. Es ist wichtig, dass ein Zusammenhalt da ist. Denn nur dann, wenn wir gemeinsam vorangehen, kann es funktionieren. Aber auch in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft. Mit den Menschen, die uns vielleicht nicht so liegen, die uns nicht gut gesinnt sind. Trotzdem versuchen, den Frieden zu halten. Auch bei Meinungsverschiedenheiten miteinander reden, auch Korrekturen annehmen. Die Entscheidungen der Leitung in der Gemeinde einfach auch dann mal akzeptieren, wenn sie eine Mehrheit haben, etwas zu tun. Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob das in Einzelnen überhaupt bekannt ist, das Pietistenreskript, ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, das ist so ein Vertrag zwischen der Landeskirche und den Gemeinschaftsverbänden, den Einzelnen. Da müssen wir bis zum 1. Februar entscheiden, als SV, ob wir diesen Vertrag unterschreiben. Es sind einige Dinge drin, die nicht ganz nach unserem Sinn sind, aber es ist gerade die Überlegung, wir dürfen auch dafür beten, dass unsere Verbandsleitung die richtige Entscheidung trifft dann. Muss man manchmal auch Kompromisse eingehen. Oder was hier dann noch aufgeführt ist, diese Giftpflanze, die aufwächst. Wenn jemand da ist, der Unruhe reinbringt, der anderer Meinung ist, dass wir auch den ins Gebet nehmen. Einmal mit ihm reden, aber auch für ihn beten dann, und dass dieses Gift entzogen wird, damit Gemeinschaft erhalten bleibt, dass man nicht schlecht übereinander redet oder über die Gemeinde. Und dann ist hier noch ein Beispiel aufgeführt, dass wir es auch nicht leicht auf die leichte Schulter nehmen, den Glauben. Esau war der Bruder von Jakob. Als es um das Erstgeburtsrecht ging, hat er es für ein Linsengericht verkauft, weil er gerade Hungersnot hat. Das Erstgeburtsrecht war ihm gar nicht wichtig. Erst hinterher, als er gemerkt hat, was er hier verkauft hat, dass er vieles dran gegeben hat, was wichtig ist fürs Leben, konnte er es nicht mehr rückgängig machen. Die Ernsthaftigkeit des Evangeliums sollten wir ernst nehmen. Jakob war meist zu Hause. Ich habe nochmal nachgelesen. Er war 15 Jahre alt, als sein Großvater Abraham gestorben ist. Er war also noch 15 Jahre mit ihm zusammen, konnte von ihm noch viel lernen und von seinem Vater Isaac ja auch. Die haben sehr viel erlebt mit Gott. Esau war viel unterwegs draußen, der wollte von dem allem nicht so viel wissen. Ihm war die Natur, die Jagd und das Herumstreifen in der Gegend waren viel wichtiger. Das Eigentliche hat er dann verloren. Das war auch der Grund, warum Gott Jakob ausgesucht hat als Segensträger für die Linie, die weitergehen sollte. Das andere, was haben wir für ein Gottesbild? Habe ich Angst vor Gott? Weil es gibt, das sagt die Bibel ganz klar, ein Gerettetsein und ein Verlorensein. Das ist die Ernsthaftigkeit auch des Evangeliums, die uns auch bewusst sein muss. Wie ist das Verhältnis zu Gott? Habe ich Angst vor ihm, dass er mich nicht straft und deshalb so im Glauben lebe, vor Angst vor Gott? Erkenne ich die Allmacht Gottes? Und dann kommt hier nochmal auch in diesem Text eine Beschreibung oder einen Bericht, wie Israel Gott erlebte am Sinai, bevor sie das Gesetz empfangen haben. Nun habt ihr Gott auf ganz andere Weise kennengelernt, als die Israeliten damals am Berg Sinai. Also wir kennen Gott auf andere Weise. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte. Posaunenschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Das war ein Erlebnis, kann ich mir vorstellen, das für die Israeliten furchtbar war, wo sie ein Stück der Allmacht und der Größe Gottes erlebt haben. Wenn wir Gott in seiner ganzen Allmacht und Größe erleben, dann kann es uns schon Angst werden. Weil wir merken, wir können vor Gott nicht bestehen. Dann breitet sich Angst aus. Und auch Mose heißt es, das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, war so furchtsam, furchterregend, dass selbst Mose bekannte, er zitterte vor Angst. Aber ihr habt ein anderes Gottesbild, sagt dieser Text auch. Denn ihr kennt Jesus, den Mittler zwischen Gott und Mensch. Jesus, das andere Gottesbild, das neue Gottesbild. Früher wurde oft auch in meiner Jugend auch gedroht, wenn du das und das nicht lässt, dann straft dich Gott. Da wurde mit Angst oft geschürt. Ja, Gott bestraft schon manchmal Menschen, wenn sie Dinge tun, die nicht richtig sind. Aber wir leben in dieser Welt und wir sollen uns nicht fürchten vor der Welt und sollen bewusst leben nach Gottes Willen. Gottes Wort ernst nehmen. Ihm gehorsam sein, nach seinem Willen leben und nicht das Gute ablehnen, das Gott uns bietet in Jesus Christus, diese Rettung am Kreuz, sonst gehen wir verloren. Jesus kam, Gott kam uns in Jesus ganz nah, indem er als Kind in der Krippe geboren wurde und uns zur Rettung kam. Jesus zeigt uns den liebenden Gott, den rettenden Gott, den Gott voll Gnade und Wahrheit. Und wer sich an ihn wendet, der wird leben. Und am Schluss von diesem Text kommt nochmal eine Ermahnung dann. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon bei den Israeliten, die Gottes Stimme am Sinai gehört hatten, kam keiner ungestraft davon, der sich seinen Anweisungen widersetzte. Und damals war es ein Ort auf der Erde, von dem aus Gott zu ihnen sprach. Zu uns jedoch spricht er vom Himmel her. Wie viel schlimmer wird es uns daher ergehen, wenn wir uns von ihm abwenden, wenn wir an das nicht glauben, was Gott zu uns spricht, was sein Heiliger Geist uns offenbaren will und zeigen will, wie er uns leiten will. Die Bibel, sein Wort, soll uns Maßstab sein. Darin sollen wir uns auskennen, darin sollen wir lesen. Deswegen leben wir in Verantwortung vor Gott. Zum Schluss ein paar Punkte. Fragen sollen wir in unserem Leben, was Jesus will. Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Miteinander auch beraten, was könnte der Wille Gottes sein? Was ist der Weg, den Gott mit uns gehen will? Hören auf das, was Gott uns sagen will, indem wir die Bibel lesen, indem wir auf sein Wort hören. Ereignisse, die in unserem Leben passieren, prüfen, ob es Dinge sind, die Gott uns zeigen will. Diese Zufälle im Leben, vielleicht ganz bewusst von Gott geführt, um uns weiterzubringen, um uns auf den rechten Weg zu bringen. Gebet, haben wir in vergangener Zeit erfahren, ist der Schlüssel, dass Türen sich auftun. Bittet, so wird euch gegeben, Gott zu bitten, den Weg uns zu zeigen und Dinge zu ebnen, die im Weg stehen. In Liebe miteinander umgehen, diese Gemeinschaft untereinander ist wichtig, dass wir in Liebe miteinander weitergehen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und als letztes auch noch Veränderungen zulassen. Nicht sagen, das war schon immer so und das muss so bleiben, sondern auch mal Neues wagen, weil die Zeit sich ändert und weil die Menschen ihre Einstellung ändern, nicht das Wort Gottes ändern. Aber die Art und Weise, wie wir Menschen begegnen können, zu überlegen, wie können wir Menschen erreichen. Und dann zum Schluss einfach unsere Jahreslosung. Das alles lasst in Liebe geschehen. Macht es in Liebe. Amen. Lasst uns noch beten. Ja, Jesus, hab Dank, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass wir dich bitten dürfen um Führung und Leitung. Lass uns ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben für dein Reden mit uns. Zeige uns den Weg, den wir als Gemeinde auch weitergehen können. Wie wir Menschen erreichen können. Lass uns in Liebe miteinander umgehen. In Liebe miteinander weitergehen. Füreinander da sein. Und schenk, dass wir auch offen sind für Veränderungen, für Neues. Dass du uns geben möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du da bist und dass wir uns dir ganz anbefehlen dürfen in allen Dingen. Amen.